Ich bin ja der festen Überzeugung, dass 2026 kein KI-Modellprojekt an der KI selbst scheitert. Es scheitert eben an den Daten darunter. Die sind nicht geregelt, denen traut keiner und im Zweifel findet sie auch niemand. Und dann wundern wir uns, warum das schöne Modell, was wir online gefunden haben, wirklich nichts liefert. Genau da setzt mein Partner Quest Software an. Die Quest Trusted Data Plattform bringt Data Modeling, Catalog, Governance und KI-gestützte Automatisierung genau in eine Plattform. Von der Modellierung bis zum Data Marketplace, so baut ihr wirklich hochwertige Data Products in Tagen und nicht in Monaten. Das heißt für euch, eure KI läuft endlich auf einem sauberen Fundament, hinter dem ihr auch stehen könnt. Schaut euch das Ganze unter www.quest.com/mydata an. Das heißt quest.com/mydata. Heute nehme ich einen Podcast auf mit der lieben Andrea von Veleda, und zwar live auf der K5. Wir sprechen über die unterschiedlichen Herausforderungen von Veleda, über das Thema Data, Dateninfrastruktur, aber auch vielleicht Organisationsänderungen bis hin zu, wie wird vielleicht bei Veleda in der Zukunft Cloud oder AI eingesetzt.
Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den Data-Bereichen und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert.
Ja, schön, dass ihr alle da seid. Kurz vielleicht zur Einordnung. Mein Podcast heißt My Data is Better Than Yours. Ich versuche seit über 6 Jahren mit jetzt über 333 Folgen, hatte ich gerade gesagt gehabt, das Thema Data aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu beleuchten. Ich glaube, auf jeder großen Bühne, wir sind hier auf der K5 Live, wird zu wenig über das Thema Data gesprochen. Das ist jetzt sehr gemein, aber ich glaube, dass diese Infrastruktur, die jeder braucht im Marketing, aber auch in allen anderen Bereichen, mehr Aufmerksamkeit benötigt. Und deswegen versuche ich seit über 6 Jahren zu dem Thema mit unterschiedlichen Personen zu sprechen. Wer den Film 8 Blickwinkel kennt, das ist so ein bisschen die Intention dahinter, aus unterschiedlichen Blickwinkeln das Thema beleuchten. Wir würden gucken, dass wir bis 4 Uhr gemeinsam den Podcast aufnehmen und ab 4 Uhr, also die letzten 15 Minuten, könnt ihr dann gemeinsam Fragen stellen am Ende. Ich werde die wiederholen, weil ihr werdet nicht gehört vom Mikrofon und wir müssen die dann nochmal neu einsprechen, um zu gewährleisten, dass wenn dann jemand den auf Spotify oder Co. hört, das dann auch hört. Genau. Podcast heißt My Data is Better Than Yours. Das heißt, wenn ihr wollt, gerne abonnieren. So, jetzt habe ich schon mal ein bisschen eingeleitet. Mir gegenüber sitzt die liebe Andrea, die ist Chief Digital Officer bei Veleda. Wir beide kennen uns, vielleicht das vorab für alle. Wir haben nämlich gemeinsam bei Douglas gearbeitet. Du warst davor sehr, sehr lange bei Amazon. Mhm. Amazon ist ja so ein bisschen dafür bekannt, sehr gut auf Zahlen zu achten und sich das ein bisschen anzuschauen. Dann warst du auch meines Wissens nach so ein bisschen in der Fashion-Branche unterwegs.
Ja, da war ich bei Secret danach, genau.
Ja, und dann haben wir uns beide kennengelernt bei Douglas.
Ich war noch bei Expedia davor, aber das war die Corona-Zeit, insofern sei es dir verziehen.
Okay,
ja.
Da waren wir
alle ein bisschen beschäftigt.
Ja, das stimmt. Mhm. Jetzt bist du bei Veleda. Ich habe bei Falke ja einen ähnlichen Job als Chief Digital Officer. Ich habe die IT und Data in der Verantwortung. Mhm. Du hast aber auch das Commerce-Thema in der Verantwortung. Mhm. Wenn wir uns ein bisschen Douglas anschauen, hatten wir den riesen Vorteil, dass wir auf Kundendaten schauen konnten. Ja, bei Falke können wir auch auf Kundendaten schauen, die Falke Friends. Bei Veleda ist die Herausforderung, dass ihr sehr stark aus dem stationären Geschäft kommt, Apotheke und Co.
Mhm.
Das ist so ein bisschen der Start. Nimm uns mal mit, was da so die Herausforderung ist, um auf Daten zu blicken.
Ja, also mein Start war vor 2 Jahren, Juni 2024. Veleda hat ja eine über 100-jährige Geschichte und gerade in Deutschland haben wir ja Glück, dass wir da sehr bekannt sind. Wir sind aber wir sind ein internationales Unternehmen. Also ich sitze in der Schweiz und wir haben, wir sind eigentlich vertreten von Australien, Amerika bis hin nach Asien. Das heißt, wir sind auch sehr international aufgestellt und das ist auch die erste Herausforderung gewesen. Sehr dezentrale Datenlage und auch sehr historisch gewachsen, wie man auch immer sagt, mit unterschiedlichen Datensystemen. Und mein Running Gag, als ich angekommen bin, und er hat immerhin, glaube ich, ein Dreivierteljahr gedauert, war, dass ich als Global CDO nicht sagen konnte, wie viel wir online überhaupt verkaufen, weil wir keine zentralisierten Daten hatten. Wir hatten keine einheitliche Bezeichnung, was überhaupt ein Online-Verkauf ist. Also das war eine sehr, sehr spannende Zeit. Und du hast ja schon gesagt, wir kommen dann auch sehr stark aus dem stationären Handel. Also insofern hatten wir dann natürlich auch die Challenge, dass wir die First-Party-Daten ja überhaupt nicht hatten. Ne? Also wir bezeichnen intern auch noch bis heute, dass die Online-Verkaufszahlen sind unsere Pure-Player und unser eigener Webshop. Und wir arbeiten jetzt gerade daran, die sogenannten Sellout-Daten von unseren Partnern, so wie sie uns zur Verfügung stellen, auch in unser System reinzubekommen. Also insofern haben wir schon in 2 Jahren viel geschafft, aber wir sind noch mittendrin.
Um mal ein bisschen die Ledergröße ja auch nochmal auf den Schirm zu bringen. Ich hatte online recherchiert, oder Claude hat es für mich getan. 2025 habt ihr 480 Millionen Euro Umsatz gemacht.
Ja.
Die Besonderheit ist, hatte ich verstanden, was ist der Split online-offline?
Der ist im Moment, also das ist eins unserer KPIs.
Ja.
Ich möchte auch unseren Digital-Share erhöhen. Haben wir auch in den letzten 2 Jahren sehr, sehr gut geschafft. Ich würde mal sagen, natürlich sehr grob gesprochen 80-20. Also 20% ist unser Digitalanteil im Moment. Ja.
Was ja eigentlich nochmal zeigt, wenn ihr mit 80% in den Handel reinverkauft, habt ihr niedrigere Verkaufspreise. Das heißt, der Umsatz, den ihr eigentlich macht, der Umsatz, der insgesamt im Markt ist, ist ja nochmal viel größer mit den Weleda-Produkten.
Mhm, ja. Ja.
Ja. Ja. Jetzt seid ihr, hast du angefangen, guckst extrem auf Zahlen. Wir haben gemeinsam viel auf Zahlen geguckt in unserer Zeit, wo wir gemeinsam zusammengearbeitet haben. Nimm uns mal mit, was das in einem macht, wenn man Chief Digital Officer ist, die Verantwortung hat für den Digitalumsatz und dann plötzlich feststellt, man hat doch irgendwie gar kein Dashboard, wo die ganzen Zahlen drin sind.
Ja, das ist durchaus sehr spannend. Und also ich muss auch zugeben, die Daten, also du weißt ja, ich war bei Douglas für Osteuropa zuständig, für die sogenannten kleinen Länder. Und wir haben gestern auch schon ein bisschen gelacht, wenn man so viele Länder hat, muss man auch schon ein bisschen eine Fokussierung setzen. Ich war leider nicht unbedingt in deinem Fokusset damals. Ne? Deswegen, es war jetzt auch nicht so, dass ich so von Daten super verwöhnt bin. Noch ist das so, dass ich glaube, viele denken das auch immer von Amazon, dass man die perfekten Dashboards hat. Ich war immer in den, also ich skaliere seit Jahren neue Geschäftsbereiche auch und auch bei Amazon haben wir am Anfang, fängst du mit einem Excel-Sheet an. Also so, deswegen, ich bin keine perfekte Datengrundlage gewöhnt. Aber wie gesagt, dass ich noch nicht einmal sagen kann, wie viel ich verkaufe, ist schon sehr neu. Und insofern war das schon sehr, sehr spannend, aber umso klarer war es dann für mich, dass wenn ich hier gekommen bin, um E-Commerce zu skalieren, dass ich einfach Daten brauche. Also deswegen, das war auch wirklich eines der ersten und größten Investitionen in dem ersten Jahr, wo ich angefangen habe. Und das hat zum einen eine sehr starke Kooperation mit unserem internen Data-Team, also in der IT, so sind wir aufgesplittet gewesen, erfordert. Und Weleda hat bis vor meinem Start ja auch Digitalisierung überhaupt nicht priorisiert gehabt. Und insofern, wir hatten auch nicht, also kein großes Team natürlich und auch kein spezialisiertes Team. Und wir hatten bis heute, wir haben das jetzt, wir ändern das gerade, aber nur eine einsame Person sitzt in Data Analyst, wo in anderen Unternehmen das schon ein bisschen größer ist.
Ja.
Und insofern habe ich mir dann auch gleich mal einen Senior-Experten von draußen geholt, die auch heute mit im Raum sitzt. Ja. Also insofern habe ich, das war auch ein großes, am Anfang musst du halt einfach auch über externe Hilfe reingehen mit Experten-Knowledge und die mich da supportet hat.
Jetzt lass uns noch mal kurz tiefer eintauchen. In was habt ihr konkret investiert?
Ja, also erstmal die ganzen Daten. Also ehrlich, ich habe ja gesagt, was hat gefehlt, um überhaupt zu sagen, Startpunkt 1, wie viel verkaufen wir? Da hat eine Kooperation mit den Ländern, mit Finance hat erfordert, um überhaupt zu definieren, was ist denn ein Online-Verkauf und wo gehört da hin? Also wir hatten am Anfang, das weiß ich noch, als wir auf unser Power BI-Dashboard geschaut haben, habe ich die meisten Online-Verkaufe in Hongkong gemacht. Also stimmt überhaupt nicht. Aber das war, ja, das war halt, weil irgendwie Hongkong gesagt hat, dass D2C mehr als ist der Webshop, also sie haben die alles reingeknallt. Also deswegen mussten wir da erstmal mit Finance zusammenarbeiten und das überhaupt durchdeklinieren. Und dann der zweite Schritt war auch wirklich, die Länder zu triezen, dass sie die Daten auch in ihren allen lokalen Systemen umkategorisieren und dann aber auch regelmäßig an die Zentrale spielen. Wir haben auch da Schritt für Schritt angefangen. Wir haben erstmal die Ist-Daten reingeholt, dann haben wir die Previous-Year-Daten reingeholt und seit diesem Jahr haben wir auch versus Budget. So haben wir uns dann Stück für Stück entlang gehangelt und dann haben wir daraus dann die verschiedenen Views und Sichten gemacht. Also zuerst eine Datenintegrierung und dann war das große Thema, welche Views willst du haben, welche Dashboards willst du haben, und darauf hat dann mein Business Development Team dann auch erstmal die Reportings gebaut, damit wir halt unsere Monthly Business Reportings, unsere Deep Dives mit den Ländern haben können. Also dann irgendwann sind auch diese schönen Daten aus den Systemen dann in die PowerPoints oder in die Excels dieser Welt dann gewandert, damit wir halt auch wirklich mit ihnen steeren und monitoren konnten.
Es ist ein spannender Punkt, weil die Infrastruktur muss stehen. Wenn du in die Infrastruktur investiert hast, kommt ja schnell der Punkt, die Organisation auch zu verändern. Yeah. Ne? Wie muss ich mir vorstellen, wie du jetzt auf Basis der Power BI Report schaffst zu steeren? Also was gab es vorher?
Ja, also ich bin vor 2 Jahren gekommen und damals gab es gar kein Group Team, kein Group Digital Team. Also es gab auch kein Business Team. Was ich damals hieß, das Digital Marketing Team war ein kleines Team von, wenn wir ehrlich sind, von Projektmanagern, die Feature Requests von den Ländern eingesammelt haben, um mit der externen Agentur zusammenzuarbeiten, um die Webseite zu aktualisieren. Also das werde ich auch nie vergessen, wie sie mir im Onboarding sehr stolz erzählt haben, wie viele Projekte sie in den letzten Jahren geschafft haben. Und ich habe dann so gefragt, und wie viel habt ihr verkauft? Und das wusste dann so keiner. Ne?
Keine KPI gewesen.
Gar keine KPI gewesen.
Ja. Erfolgreich umgesetzte Projekte ist auch spannend. Da muss man definieren, was das Erfolg ist.
Ja, und dann musst du halt wirklich diese Wirtschaftlichkeit erstmal mit reinbringen. Insofern, ja, also dafür brauchst du halt auch diese Zahlen und diese Reports, um dann halt auch wirklich auch zu hinterfragen. Und das Zweite ist, und ich glaube, das kann auch jeder, der dann auch Reports baut, wahrscheinlich feststellen, ist, dass das Management immer irgendeine Sicht oder eine Frage hat, die in dem jetzigen View nicht vorhanden ist. Also da ist, du willst immer auf ein anderes Level oder willst immer eine andere Sicht haben. Das heißt, ich weiß komplett, wie nervig ich in dieser Zeit war. Ja, aber es ist dann, das finde ich auch wirklich die Königsdisziplin, und Hut ab für jeden, der halt wirklich auch diese Reports aufbereitet, ist dann zu wählen, was wollen wir schauen und wie machen wir das jetzt am geschicktesten und für wen ist der Report? Ist der jetzt für jemanden, der wirklich operativ steuern muss? Welche Daten und KPIs und Views zeigst du denn auf der Management-Ebene? Was zeigst du dem CEO? Also das ist schon auch etwas, und ich glaube schon, also so arbeite ich, ob es gut oder schlecht ist, dass du die Daten wirklich auch erstmal anfängst zu nutzen. Das heißt, wir haben dann auch einfach angefangen, mit den Ländern Monthly Business Reviews zu machen und haben daraus dann auch gemerkt, welche Fragen wir haben, beziehungsweise welche Fragen wir halt nicht haben. Und eine Sache, die für mich immer die Königsdisziplin ist, und da sind wir halt damals auch durch eine sehr, sehr harte Amazon-Schule gegangen, ist auch wirklich die Daten zu interpretieren. Und halt auch wirklich, wenn du dann ein Dashboard hast, dann gucke ich immer sehr stark auf die Länderkommentierung und dass sie halt auch wirklich das kommentieren, was halt auffällt. Und das, finde ich, ist eine Sache, da habe ich in keinem Unternehmen das so gut erlebt, wie wo ich dann hergekommen bin, meine ich nicht arrogant, aber deswegen verbringe ich auch da sehr viel Leidenschaft darin, das zu hinterfragen und die Teams dann zu schulen. Aber jetzt haben wir zum ersten Mal, nehmen wir uns auch ein bisschen mit KI, wird jetzt auch geholfen, weil wir bauen das direkt in Power BI ein. Da bin ich sehr gespannt, ob das dann funktioniert. Ne? Weil du brauchst ja immer die Story dahinter, hinter den Zahlen. Und das kriegst du, dafür brauchst du halt einfach die Teams, die das machen.
Ja. Sind die Analysten dann eher damit beschäftigt? Also Datengrundlage steht, ihr habt die Datensenke, würde ich jetzt mal frech behaupten, irgendwo abgelegt, ihr könnt die analysieren. Ist dann die Hauptaufgabe vom Analysten eher Report zu bauen oder wirklich mit euch gemeinsam im Steering und die Interpretation? Weil ist ja sozusagen, wenn du die Grundlage anschaust, ist erst, du fügst die Daten zusammen, dann interpretierst du die und das Allerwichtigste kommt ja dann, die Aktion daraus ableiten, sonst brauchst du nichts machen.
Ja, also das ist, denke ich, auch so eine, also erstens, wir sind noch nicht fertig, also wir haben jetzt so für uns die Basics geschaffen, woran wir jetzt gerade zum Beispiel arbeiten, ist, dass wir so ein 360-Campaign-Performance-Tool einführen, weil du hast ja am Anfang gesagt, wir sind auch, und das werden wir auch immer bleiben, sehr stark B2B getrieben, wir sind sehr stark im Offline-Bereich, heutzutage beginnt die Suche und die ganzen Demand-Generation online an, das heißt, wir haben auch wie ganz viele in der Industrie das Problem, wir fangen in Social oder in Online an und enden tun wir aber in Offline und da hast du dazwischen einen Gap. Wie machen wir das? Also da ist das Team gerade sehr stark dran und parallel, ja, also ich habe ja gesagt, ich habe kein großes Business-Analyst-Team, deswegen sind halt auch die lokalen Teams sehr stark gefordert, ihre eigenen Reports auch gut analysieren zu können und deswegen fordern wir auch wenn wir nicht jedes einzelne Land minutiös durchgehen, ich habe dann auch nur begrenzt Zeit und Hirnkapazität, muss ich auch sagen, aber alleine, dass sie sich mit den Daten beschäftigen und sie dann immer hinterfragen, ist dann auch schon ihre Sache, aber für nächstes Jahr haben wir die grobe Roadmap besprechen wir gerade. Neben Aufstockung der Daten, der eigentlichen Ressourcen, wird auch das Thema so Self-Service ein Thema sein, weil wir jetzt auch mit KI ganz stark merken, dass die Leute auch, ne, du kriegst ja immer eine Antwort, du schmeißt immer irgendwas rein und jetzt analysieren plötzlich auch Menschen, zum Beispiel aus der Marketingabteilung, die nicht so viel Ahnung von E-Commerce haben, plötzlich E-Commerce-Geschehnisse und treffen teilweise Kausalitäten, die nicht unbedingt sein sollten. Deswegen, das ist für uns, glaube ich, auch noch ein bisschen eine Neuerung, wie stellen wir das Thema BI-Quality sicher, ne?
Das ist immer so der schmale Grat zwischen Self-Service selber interpretieren und Schatten-IT- oder Data-Abteilung aufbauen. Ja. Ich kann mich noch dran erinnern, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, wir hatten in Douglas-Zeiten mal 4 oder 5 Analysten, die sich mit der Differenz von CFO versus CEO über eine Zahl unterhalten haben, bis man dann festgestellt hat, das waren halt nicht 19% Abweichung, sondern 21 oder sowas war es, bis einer mit Netto und Brutto sozusagen unterschiedliche Zahlen hatte. Das war schon spannende Zeit.
Ja, man hat wirklich spannende Zeit, ja.
Und dann kann ich mich noch daran erinnern, das war dann so der Running Gag, den wir dann rausgefunden haben, wenn ihr euch daran erinnert, gab es ja dann in Corona meiner Ansicht nach diese Mehrwertsteuerwechsel und dann hatten wir das Gleiche nochmal, weil es dann ja nicht mehr die Differenz mit Netto-Brutto zum Vorjahr war, sondern wir haben es dann wenn man so drüber nachdenkt, 4 oder 5 Analysten damit beschäftigt, nur dieses Thema einmal nachzulaufen.
Ja. Ah, so weit sind wir noch nicht, was das angeht. Ja. Aber
das kommt noch, die Netto-Brutto-Abweichung.
Ja, das kommt sicher. Also wir haben schon die Frage, bei uns ist es immer Net Sales 1 oder Net Sales 2. Und dann
ja, cool, aber
und
schon mal, die Definition.
Ist es jetzt Revenue oder ist es jetzt irgendwie das? Und dann,
aber schön. Ja. Ja, dieses Governance-Thema wird doch meistens unterschätzt. Wenn
ja,
es dann schon
total.
Steht.
Ja, also das ist auch so Adoption unserer zentralen Reports. Also ich habe ja gesagt, wir sind dezentral dann gewesen. Das ist auch echt spannend. Die Länder haben teilweise viel mehr Insights als wir von der Zentrale. Und jetzt haben wir zentrale Reports geschaffen und sie dazu bekommen, diese zentralen Reports zu nutzen, statt ihre lokalen, ist auch nochmal eine Challenge. Weil dann sagen sie, oh nee, das habe ich schon immer so, aber dann stimmt die Datenbasis nicht. Und das finde ich sehr anstrengend übrigens, dass wir dann mit ihnen dann über welche Datengrundlage stimmt. Und da müssen wir halt auch, das ist auch wirklich das in allen unseren Bereichen, wir brauchen Single Source of Truth und da brauchen wir halt auch mal Ansagen von Finance, welche KPI nehmen wir denn jetzt? Also es ist nicht immer nur die E-Commerce-Abteilung, sondern gerade wenn wir über Profitabilität reden, wie sieht denn die Wahrheit jetzt aus?
Ja. Andrea, wenn wir jetzt über die Infrastruktur gesprochen haben, über Steering, hatte ich verstanden, gab es ja eher so die, was bleibt hinten hängen? Also du sprichst über den Umsatz, hast du den Umsatz angeguckt. Mhm. Auf der anderen Seite können wir gleich nochmal tiefer einsteigen, sprichst du so über Marketing, Mix Modeling, das ist ja sehr weit vorne. Mhm. Guckt ihr euch, habt ihr euch auch über Google Analytics oder Co. Webseite selber angeguckt? Also wie optimiert ihr den On-Site-Funnel?
Ja, das machen wir auch. Also wir haben eine, und das ist so, denke ich mal, der Bogen, so am Anfang ist es ja am leichtesten, hast du Google Analytics und dann gehst du dann direkt rein. Dann gehst du los mit, also bei uns jedenfalls, mit Lookup-Reports bauen. Ja, und jetzt haben wir das, aber dann wollen wir das mit den Finance-Daten verbinden. Jetzt bist du dann in Power BI drin. Ne, und jetzt versuchen wir, mehrere Zahlen aus den Google Analytics Lookup-Dashboards dann in Power BI zu bringen. Ja. Und das finde ich auch nochmal sehr spannend. Wann machst du dann was? Weil ganz ehrlich, manchmal gehe ich einfach in Google Analytics und schaue mir das.
Guckst du dir selber noch an?
Also ja, schon. Also nicht immer. Ich will auch, weil ich glaube, wir haben das in dieser K5 jetzt auch schon ein paar Mal, dass durch die KI jetzt die ganzen Manager auch anfangen, selber zu coden und so weiter. Ich quatsche da hin und wieder auch mit der Vanessa Stützle auch nochmal drüber, die auch gerne in Google Analytics geht. Also ich will jetzt nicht zum Micromanager gehen, aber manchmal, ja, ich möchte auch noch wissen, ob ich es noch kann, weißt du? Deswegen. Ja.
Ich habe bei Douglas irgendwann mal den Tech-Management-Zugriff wegbekommen.
Ja. So schlimm bin ich noch nicht. Echt, hast du?
Ja. Ich durfte nicht mehr.
Naja, okay.
Ich bin mir unsicher, warum, aber mir wurde erklärt, dass ich nur noch meine es zu können, es aber selber nicht mehr kann. Aber von daher. Ein ganz, ganz spannender Punkt, der ist ja bei Falke, glaube ich, ähnlich der wie bei Weleda. Wenn ich über Weleda nachdenke als Marke, denke ich an meine Mama und meine Oma, die wirklich sozusagen so eine teure, gar nicht negativ gemeint, oder Premium-Creme irgendwo stehen haben. Mhm. Also ihr habt eine starke Marke. Mhm. Wie schafft man eigentlich das in diesem Modeling mitzumessen, um rauszufinden, also welche Ansätze fährt ihr, um rauszufinden, kommen die wirklich in den lokalen Store? Gibt es da Möglichkeiten?
Oh, das ist eine gute Frage. Also wir sind, wie gesagt, dann noch recht am Anfang, um zu schauen. Und ich glaube, die Wahrheit ist nicht unbedingt ein Tool oder eine Methode. Also was wir auch immer mal wieder machen, sind Tests mit den Plattformen oder so Benchmarks, wo wir dann auch mit TikTok zusammenarbeiten und dann anhand einer Kampagne versuchen nachzuvollziehen, wie sind denn die Kunden da reingekommen. Mit dem Mixed Modeling wollen wir so ein bisschen einen größeren Ansatz dann fahren, damit wir nicht immer nur auf, ja, anekdotisch, sage ich mal, hat das auch ermitteln können. Aber ich glaube, dieses Problem gab es schon immer im Marketing, ist wirklich den Impact von der Awareness-Phase in die Consideration zu gehen. Und ich hatte da auch schon mal sehr, sehr spannende Gespräche auf einer anderen Konferenz, dass wir heutzutage auch die Challenge haben, dass wir so viele Daten haben. Und gleichzeitig verändert sich immer so viel so schnell. Ja. Und am Ende können wir die Daten auch nur historisch messen. Und ich merke das auch bei mir in der Marketingabteilung, ist ein sehr hoher Wunsch da, die Entscheidung jetzt datenbasiert zu treffen. Weil wir haben jetzt Daten und auch die Creatives wollen wir jetzt datenbasiert messen. Ja. Und die Dame, mit der ich gesprochen habe, das war die Patricia von Obi, das fand ich sehr cool, die hat auch gesagt, aber am Ende des Tages, tut mir leid, wir geben euch Daten, wir können auch Daten messen, aber es wird im Marketing auch immer so ein bisschen so sein, dass du Mut und Kreativität brauchst. Und das fand ich halt auch sehr spannend, so ein bisschen, dass ja, wir müssen definitiv datenbasiert arbeiten und in unserer Situation müssen wir auch das mehr tun. Wir sind noch in der Phase, wo wir zu viel aus dem Bauch heraus treffen, aber das wird nie weggehen und ich glaube, das ist so die Challenge, dass wir für uns zu jeder Zeit herausfinden müssen, wie viel Erfahrung, Bauchgefühl, Mut setzt du ein, datenbasiert, aber auch nicht zu sehr allein auf Daten gestützt.
Ja. Beschäftigt ihr euch schon, das Wort gibt es ja eigentlich gar nicht mehr, Data Science, AI, es hat das ja sozusagen jetzt überdeckt, aber guckt ihr euch komplexere Analysen an auf Basis eurer Daten, um irgendwie, fängt ja schon an mit Customer Lifetime Value sich mal anzuschauen oder Kohortenanalysen aufzubauen, rauszufinden, wie oft jemand bei euch wieder kauft. Gibt es so Themen?
Also da sind wir toolbasiert noch nicht ganz so weit. Wir sind aber jetzt schon...
Excel-basiert soweit?
Nein, noch nicht. Also doch, ja, siehst du, genau. Das CRM-Dashboard kommt. Habe ich gerade letzte Woche nach den ersten Mockups gefragt. Ja. Tun wir kohortenbasiert. Ich möchte aber ehrlich gesagt auch in meinen Managed Reports noch mehr sehen. Insofern kommt das noch auf meinem Level. Aber das Team macht das auf jeden Fall schon auf der operativen Ebene. Und das ist, was ich so meinte. Was gucke ich mir jetzt schon an versus was macht das Team fürs operative Steering? Und das finde ich auch nochmal sehr, sehr challenging. Ich hatte jetzt auch in den letzten 2 Jahren die Erfahrung gemacht, dass ich reingekommen bin und meine Reporting-Struktur so aufgesetzt habe, wie ich das von Douglas kannte. Ja. Ja, und dann habe ich festgestellt, dass ein monatlicher Review mit jedem Land, das ist totaler Overkill. Also ich habe da gar nicht die Steuer. Also ich habe ja, du willst ja auch, dass die Länder was daraus ziehen und ein Action-Item aus der Zentral- oder vom CDO sehen. Und ich musste ganz ehrlich sagen, das konnte ich denen gar nicht geben. Also insofern habe ich da auch ein bisschen jetzt erstmal zurückgerudert, weil wir größere Baustellen haben und wir fangen aber jetzt, oder ich merke jetzt, ich habe wieder ein bisschen mehr Headspace, um wieder mehr ins Detail zu gehen. Und da können wir halt auch diese komplexen Analysen dann treffen. Aber long story short, wir müssen einfach mehr über unseren Kunden verstehen. Und das machen wir gerade sehr viel im Marketing, über die Upper-Funnel-Möglichkeiten, aber dass wir wirklich auch in unseren Webshop gehen, in die Käufer reingehen, auch wirklich nochmal Retention-Programme uns ziehen, das kommt jetzt alles mehr und mehr.
Was wir bei Douglas ja mal gemeinsam immer angeschaut haben zum Thema Retention ist, du kaufst eine Creme, man weiß, die ist 20 Milliliter groß. Mhm. Bei einer täglichen Pflege geht man davon aus, dass sie in x Tagen leer ist, wochenleer ist. Mhm. Man schickt irgendwie eine Woche vorher einen Reminder raus mit, deine Creme wird leer, kauf eine neue. Ist das schon was, mit was ihr euch beschäftigt?
Also damit beschäftige ich mich, seitdem ich bei Weleda angefangen habe, weil eine Replenishment-Funktion war lustigerweise auch eine von Vanessas Ideen. Also Ideen, ne? Also wo man sagt, super, muss man machen. Wir haben die technische Datenbasis. Also wir haben die, das die Datenbasis nicht das Problem, sondern ich habe die Aktivierung gar nicht. Ich habe die technische Möglichkeit noch nicht, weil wir dafür dann, uns fehlt noch was in der Backend-Order-Management-System, damit ich das auch einführen kann. Und davor, ist es halt noch nicht, ist halt nicht meine Baustelle jetzt, ne? Ja. Genau.
Als CDO hast du ja auch die Aufgabe, in gewisse Themen zu investieren. Und der meiste, kenne ich von mir, ist so die Investition, die IT-Kosten steigen. Das ist man jetzt nicht, dass man dafür einen Pokal gewinnt, sondern eher man muss gucken, dass man die reduziert. Auf der anderen Seite digitalisierst du Prozesse, die vielleicht auf der anderen Seite irgendwie Kosten reduzieren oder Mehrwert stiften. Wie muss ich mir eure IT-Landschaft eigentlich vorstellen? Kannst du da ein bisschen was zu sagen? Mit vielen Mittelständlern, mit denen ich spreche, die haben da halt irgendwie Altlasten von 20 Jahren und haben überhaupt gar nichts gemacht. Ja, und das ist ja die Grundlage, um, wie du sagst, die Daten zu aktivieren irgendwohin.
Ja,
sonst
hast
du auch wieder nur ein großes Silo, was du gebaut hast.
Ja, also ich habe, also von der Organisation her, du hast auch anfangs gesagt, wir haben den gleichen Titel, du hast die IT unter dir, ich nicht. Ich habe dafür aber einen sehr guten IT-Chef mein E-Commerce-IT-Chef, der in der IT-Abteilung verankert ist, hat zeitgleich mit mir angefangen. Und wir haben da auch schon sehr viel Legacy, was wir aufräumen müssen, weil davor war, wie gesagt, die IT-Verantwortung für E-Commerce im Marketing-Team. Das ist jetzt nicht so eine gute Idee gewesen. Und insofern freue ich mich sehr, dass wir da eine sehr starke Professionalisierung auf den Weg gebracht haben. Und auch das fing an, nicht nur mit technisch, sondern auch Neuverhandlung der Verträge, wo wir auch wieder sehr gut reinvestieren könnten. Aber nichtsdestotrotz, wie bei vielen Mittelständern, ist hier ein Investitionsstau angetreten. Und ich mache auch gerade ein sehr starkes Plädoyer, die IT-Kosten zu erhöhen. Also da gehöre ich auch dazu. Und wir haben jetzt auch vermehrt auch gesagt, wir müssen da stärker in den Schulterschluss treten, weil das finde ich auch, diese Silos ist auch ein Riesenthema bei Mittelständlern oder ne, ich finde, diese Connection darzustellen, was macht, wir haben in der Zentrale jetzt erhöhte IT-Kosten, die Umsätze sind in den Ländern und die Connection zu dem, was das die IT macht, um die Umsätze und die lokalen Ergebnisse zu enablen, die ist nicht da. Und das ist halt auch gerade, was die Business Cases so schwer macht, dass wir dieses System und den Prozess oder diese Zusammenarbeit noch nicht hergestellt haben. Und traditionell ist es so, das war bei Douglas auch so, dass häufig die IT unter Druck steht, noch mehr zu machen, anstatt dass die Länder oder die Business Teams auch der IT helfen, den Case zu machen für die Investition. Und insofern ist es nicht nur Dateninfrastruktur, sondern auch Mindset, Adoption, Transformation, dass ich gerade auch die ganzen Länder organisiere, damit wir halt der IT genügend Futter geben oder gemeinsam halt auch sagen, wir brauchen das, wir wollen das und das im Business erreichen und das erfordert es von der IT. Und das ist halt in
so
dem
Use
Sinne.
Case denken,
ja, und deswegen, wir haben auch im ersten Jahr haben wir die klassische mittlerweile Business Ownership in meinem Team verankert und die Product Ownership in der IT. Mhm. Und das ist auch nochmal so eine Reise, dass das alles gut funktioniert. Das ist ja sowieso eine Konstellation, die etwas auf Reibungen auf ist, ne? Von der Natur der Sache. Aber das funktioniert jetzt auch immer besser, dass wir halt dann halt auch nicht nur jede Requests aufnehmen und die durchschleusen, sondern ich verlange von meinen Teams, dass wir sie bewerten, sammeln, koordinieren, einen Business Impact einschätzen und dann halt auch gebündelt an die IT übergeben.
Ja. Jetzt ist datengetrieben oder datengetriebenes Arbeiten ja schon so ein bisschen ein vermeintliches Unwort. Oh. Kann es ja so ein bisschen steigern und hast du so Data Inspired, du guckst dir irgendwie Marktdaten an, entscheidest dann Data Informed, du baust die Reports auf, datengetrieben oder datenautomatisiert, würde ich sagen, dass du wirklich Prozesse hast, die komplett laufen. Jetzt sind es Themen, die du aus deiner Historie kennst, jetzt vielleicht Veleda nicht zwangsweise. Jetzt ist digital auch ein großer Schritt im Wandel zu transformieren. Mhm. Wie nimmst du denn deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit, das Mindset, was du mitbringst, auch mitzuleben? Weil das ist ja die Grundlage, die du brauchst, sonst kannst du nicht skalieren.
Ja, also viel Vorleben, was wir auch gemacht haben. Also ich habe zum Beispiel, also ich habe die Gruppenfunktionen, also ich baue eine Group Digital Einheit auf und das E-Commerce Dachteam untersteht mir auch direkt. Das heißt, ich habe auch die Umsatzverantwortung für die digitalen Kanäle und die Länder auch, aber jedenfalls ist es wirklich eine direkte Verantwortung. Da gehen wir schrittweise vor und ja, einfach was wir sehr gerne machen, ist, dass der Alex jedes Team-Meeting oder auch, glaube ich, eine Global Town Hall machen, dass erstmal die Umsatzzahlen kommuniziert werden. Und das klingt jetzt so banal, aber das war aber vorher bei Veleda nicht der Fall. Also, dass wir wirklich konsequent sagen, wie stehen wir denn da oder wie stehen wir global da, damit das auch reinkommt. Und das andere ist eine Professionalisierung in den Umsatzzahlen und dann aber auch diese Zahlen nehmen, um halt auch Erfolge zu feiern. Ja, also ich glaube, da das Positive reinzunehmen und ich war jemand, der fand Umgang mit Zahlen und Reports und das fand ich ja schon immer spannend. Und das ist ja irgendwie schon ganz cool zu sagen, hey, wir haben jetzt dies über den Kunden erfahren und 20% der Kunden tun dies und das. Also da würde ich mir auch, das steht auch noch ein bisschen, dass wir das mehr miteinander teilen im Sinne von, hey, das ist cool und spannend.
Gibt es ich merke dann, also wenn wir uns jetzt sozusagen den Wandel angucken, ist wieder Daten zur Verfügung, aber dann Aktionen daraus ableiten, ist wirklich schon, ich liebe ja Treiberbäume, also wenn man sich einen Umsatz anguckt, musst du dir Average Order Value angucken, Anzahl der Bestellungen, wenn du die Anzahl Bestellungen anguckst, musst du dir angucken, wie viele Leute waren eigentlich auf der Webseite und die Conversion Rate und dann kannst du ja alles Thema nochmal kleiner machen. Ja. Ist bei euch schon etabliert und wenn ja, wie hast du es gemacht oder wie willst du es machen, dass man diese Treiberbäume abläuft oder hast du noch die Situation, dass Umsatz ist zum Vorjahr um 5% gesunken oder 5% gestiegen? Was müssen wir tun, das?
Nö, wir haben auch schon mittlerweile ein recht gutes Webshop-Dashboard, wo wir halt auch dann die verschiedenen KPIs halt auch sehen. Wir haben auch häufiger Diskussionen, welche KPI wir gerade in der Skalierungsphase.
Meistens ineinander.
Worauf gehst du jetzt mehr auf den AOV oder wie ist der Traffic Share? Was sollte das? Also da haben wir schon solche Diskussionen und das ist auch die Erwartungshaltung an jeden lokalen Webshop-Manager, dass er seine Treiber und KPIs auch kennt. Wir teilen diese Insights auch regelmäßig. Wir haben im Februar die sogenannten Digital Days firmenweit gehabt, wo wir halt auch wirklich Best Practices und auch solche Erkenntnisse von unserem Webshop präsentiert haben und dadurch, dass gute Ergebnisse ja nicht immer nur aus Deutschland kommen, machen wir jetzt auch alle 3 Monate, machen wir ein Country Best Practice Sharing und ein Global Connect heißt. Also wir haben auch unsere Foren, wo dann wirklich die Webshop-Manager ermuntert oder auch aktiv abgefragt werden. Und ich persönlich mache das aber dennoch so. Natürlich fange ich bei der Performance an, High Level, wie performt das Land? Und dann schaue ich, geht man so runter und sagt, okay, in welchem Kanal ist es? Und wenn im Webshop irgendwas positiv oder negativ ist, dann gehe ich dann in die Webshop-KPI-Ebene. Also es kommt immer so ein bisschen.
Okay, aber du treibst es selber aber auch noch stark.
Ja, ich frage dann halt auch gern nach. Ja. Das hilft ja dann auch, sich damit zu beschäftigen. Ja.
Jetzt sitzen wir hier in einem Raum, wo nebendran auch eine AI-Bühne ist. Und das ist natürlich das Passwort, was wir auch uns einmal anschauen sollten. Mhm. Ist das schon ein Thema, mit dem ihr euch beschäftigt?
Ja, natürlich. Ja. Ja.
Und das ist noch sehr oberflächlich oder was macht ihr da genau?
Ach, also ich glaube, ich war vorhin in einem Vortrag über AI Enablement, wie man das in die Organisation hineinträgt. Wir haben seit ich glaube, also auch schon vor meiner Zeit hatten wir einen AI-Governance-Lead in der IT-Abteilung, die auch schon seit ein paar Jahren schon ein eigenes internes KI-System auf Basis von OpenAI erstellt haben. Diese Adoption aber eher so ein bisschen aus der IT heraus und auf freiwilliger Basis in die Fachbereiche hineingetragen haben. Und ich habe selber, wie gesagt, das Data-Team, also das, in der IT-Abteilung ist er nicht, habe ich aber dann angefangen, ich glaube, letztes Jahr in Q4 dann doch etwas enger mit den Kollegen zusammenzuarbeiten, weil ich einfach auch sehr stark gemerkt habe, dass das nicht schnell genug geht und dass meine Abteilung auch nicht so stark und so schnell KI nutzt, wie sie es tun sollte. Habe das dann auch zur Managementaufgabe von mir gemacht und habe mich einerseits mit den Teams unter Absprache von meinem IT-Chef, also ich wollte ja dann nicht mein Mandat überstreizen, aber das war alles sehr, sehr gerne gesehen, habe ich mit ihnen einerseits daran gearbeitet, wie können wir das umdrehen? Das ist nicht mehr freiwillig, sondern es ist Pflicht. Vorhin hat Otto, glaube ich, erzählt, dass sie ein AI-Ambassador-Programm eingeführt haben von vor zwei Jahren. Okay, wir führen es nächste Woche ein. wir machen einen AI-Readiness-Check, wo wir auch wirklich über ein Ampelsystem den Fachabteilungen aus Sicht der IT ein Rating geben, wie weit sie schon sind und wie sehr sie ihre Möglichkeiten abschöpfen. Und die Aufgabe von diesen Ambassadoren wird sein, das auch zu bestätigen und nochmal mit Use Cases, die sie sehen, anzureichern. Also das ist die eine Geschichte, die ist. Und dann haben wir bei uns auch mit Hilfe einer Inspiration von extern, also auch eine Agentur, habe ich ein Claude Pilotprojekt.
Ja, jetzt geht mein Herz auf.
Jetzt geht's los. Ja, ja. Genau, und das war für mich auch, wir haben ja auf der Bühne auch vom Sven gehört, was ist so der Aha-Moment? Und das war für mich auch mein Aha-Moment. Also ich bin da, die Maya und ich ist auch hier im Raum, jetzt habe ich alle drei hier schon mal angesprochen von meinem Team, die heute dabei sind. Wir haben einfach über Claude das Ganze ein bisschen kontextbasiert aufgesetzt. Ich habe mit der IT zusammen dann Piloten aufgesetzt und habe aber auch noch daneben noch mit Code rumexperimentiert. Und das war für mich einfach ein totaler Gamechanger, inwieweit ich dann auch selber meine Projekte, meine Teams steuere und dann stiere. Und dann habe ich sehr schnell gesagt, boah, Maya, das ist so Bombe, benutze jetzt Claude, um meinem Team zu helfen, mir bessere Antworten zu geben. Wäre das nicht toll, wenn du auch meinem Team zeigst, wie sie von vornherein bessere Ergebnisse oder mir zu zeigen, was ich brauche, dann muss ich ja gar nicht mehr so viel machen. Ja, und so wie ich mich versah, hatten wir plötzlich, ich glaube, 40 Menschen in unserer Testgruppe, wo ich zuvor der IT gesagt habe, es würden nur 10 werden. Also insofern gutes Verhältnis ist weiterhin gut angegeben. Aber was ich wirklich bemerkenswert fand, die Leute mussten schon ein bisschen begleitet und geschubst werden von uns. Ich weiß noch, wie, ne, Maya, du hast mir auch gesagt, boah, das geht ja aber noch nicht ganz so schnell, wie ich dachte. Und dann habe ich gesagt, hab Geduld, die haben alle so wahnsinnig viel Operatives. Der eine ist im Urlaub, das ist eine Messe. Und dann aber plötzlich ging es kavumm hoch.
Was kommt dann raus? Also was muss ich mir da vorstellen?
Es fängt sehr lustig an. Du fängst dann plötzlich an, also eine Sache, die wir gemacht haben, ist dann die E-Mails natürlich unterstützend zu behaben. Ja, die einen können es besser und die anderen nicht so gut. Und deswegen merkst du das dann schon relativ schnell. Aha, das hat dir jetzt jemand geholfen. Ich glaube, wir kennen auch alle so ein bisschen das PowerPoint-Design von Claude. Weißt du, dann merkst du, okay, also das hast du dann so plötzlich gemerkt. Aber dann auch in unseren One-on-Ones hatte ich einen völlig begeistert. Vertriebschef, der eine wirklich Wahnsinnsanalyse für unsere Minlen-Produkte hergestellt und wo wir auch wirklich gesagt haben, das habe ich jetzt so und so rausgefunden. Und dann merkt man das über die Begeisterung und dann den Output, der dann kommt. Und dann ging es noch eine Stufe weiter. Dann haben die Leute angefangen, so ein bisschen, das ist ja dann mit Claude und Pilot, haben sie dann schon angefangen, so ein bisschen die die Grenzen der IT-Security und Governance auszuloten.
Sowas gibt's.
Sowas gibt's, ja. Da ist man dann kurz schon ein bisschen mau geworden, weil du willst ja auch deine Mitarbeiter schützen, dass sie jetzt, ne, es geht ja auch nicht nur darum, dass es geht ja nicht, dürft ihr nicht, sondern wir müssen ja auch gucken, dass das alles schon in einem guten Rahmen ist. Und deswegen mussten wir das auch dann jetzt danach sehr gut nochmal nachziehen. Also die IT ist auch gerade dran, Guidelines, Playbooks aufzusetzen. Was sind sensible Daten in unserem Kontext? Sollte ich jetzt auch nochmal durchdeklinieren. Und da ist auch sehr viel, dass wir die IT mit ans Boot, und wir haben dann Demo-Sessions eingerichtet, um ihnen genau zu zeigen, das machen wir zum Beispiel in der Content Creation. Da haben wir überhaupt keine sensiblen Daten. Es geht wirklich nur um die Verknüpfung, um unsere Formate zu automatisieren. Und dann haben sie das gesehen und waren dann schon beruhigt. Also insofern, man muss miteinander reden.
Ja. Was ich total unterschätzt finde, ist, dass man mit Claude und Copilot oder ChatGPT wirklich die Arbeitsergebnisse viel besser präsentieren kann. Ich glaube, wenn man sich das ein bisschen anschaut, ist ja im Data-Bereich so 80% Datenbereinigung, ja. Dann kriegst du ein Ergebnis und dann bist du eigentlich wieder damit beschäftigt, ist meine Wahrnehmung, als Führungskraft mit der Data-Person wieder die Sachen so aufzubereiten, dass sie managementgerecht sind.
Ja.
Und das dauert dann manchmal einen Tag oder länger, weil man diese wunderschöne Präsentation, die man nur eine halbe Stunde hält, top aufbereiten muss. Und ich glaube, diese Wertschöpfungskette wird jetzt durch Claude und Co. schnell verkürzt, weil du schneller zum Ergebnis kommst. Du musst verstehen und validieren, ob die Daten, die Claude oder Copilot präsentiert, auch die richtigen sind.
Ja.
Aber dann kommst du viel mehr rein. Ich habe mich mit einigen anderen Leuten ja auch auf der Messe unterhalten, die sagen, alle, PowerPoint ist nicht mehr da. Die nutzen jetzt diese HTML-Webseiten, die Claude baut, die dann rumgeschickt werden und die Ergebnisse kommuniziert werden. Ich denke, eigentlich ist es gar nicht so schlecht, weil Amazon hat es ja nicht. Die haben ja, glaube ich, dieses Pre-Read-Format. Also,
ja, die haben Word.
Ja, sehr gut. Andere haben Excel. Und dadurch hast du, glaube ich, schon mal eine Möglichkeit, noch ein bisschen besser unterwegs zu sein. Das ist meine Meinung.
Ja, das finde ich sehr cool, dass du mir das erzählst, weil ich war vor 2 Wochen beim Vorstand und habe zum ersten Mal unsere Digital-Updates gegeben. Ja. Und wir haben uns noch unterhalten, ob ich mich trauen soll, das jetzt in HTML-Format zu präsentieren oder ob ich noch das PowerPoint nehmen soll. Wir haben auch anthroposophischen Background bei uns, deswegen habe ich mich doch für PowerPoint dann entschieden. Aber das war eine Diskussion. Insofern werden wir das als nächstes jetzt mal so angehen. Also für mich war das tatsächlich der Game Changer, dass ich halt wirklich die Art, wie ich nach oben meine Strategiepapiere oder auch Diskussionsgrundlagen dann nochmal weiter schärfen kann. Ich habe aber auch vor ein paar Wochen, da wurde eine sehr knappe Deadline von mir verlangt, einen 3-Jahres-Plan aufzustellen. Und ich habe Gott sei Dank mein System schon so weit gut gebrieft, dass ich schon sehr gut aufsetzen kann darauf. Und ich habe den Output, der von mir verlangt war, in, ich glaube, 3 Stunden durch sehr, sehr intensives Sparring mit Claude abgerockt. Normalerweise hätte ich eine Woche dafür gebraucht, aber ich habe auch gemerkt, dass mein Kopf, ich war total fertig danach. Also das fand ich echt, weil ich habe was ich normalerweise in der Woche an Informationen verarbeite, habe ich in 3 Stunden verarbeitet. Und ich glaube, wir sind alle vom E-Commerce sehr an Multitasking und wir machen alles gleichzeitig und haben alle mittlerweile 3 Bildschirme und neben dem Call sind wir auf dem Handy. Sehe ich hier auch gerade. aber das war für mich zu viel. Und das fand ich halt in dem Sinne auch bemerkenswert, weil was man dann immer glaubt, dann sparst du Zeit ein. Aber dadurch, dass wir ja so gewöhnt sind, habe ich dann gleich versucht weiterzumachen, anstatt dass ich rausgegangen bin und mir eine Pause gegönnt habe. Und das ist etwas, woran ich glaube, also auch gerade diese Adoption, wie gehst du damit um? Machen wir jetzt einfach alle nur mehr? Oder ist es umso wichtiger, dass wir zwischendurch Pausen machen?
Ja. Also persönlich merke ich, dass ich mehr mache.
Ja, ist nicht. Ja, ich auch. Ich habe neulich Kompliment bekommen, wie viele Dokumente ich neulich präsentiert habe. Ich hatte so, ja. Wie gesagt, ich finde dieses Sparring und die Ergebnisse zu hinterfragen ist mega wichtig. Was ich nicht leiden kann, ist, wenn wir transkribieren im Moment fast jedes Meeting von uns. Und wenn ich einfach ein 5-seitiges Meeting-Protokoll bekomme.
Ja.
Also das lese ich doch nicht.
Nee.
Ja. Also das hat sich nicht geändert. Also gerne kurz und knackig. Aber dieses Hinterfragen, was will denn der Output, also was für ein Output und wer liest das, ist immer noch wichtig, egal ob es KI ist oder nicht.
Ja, ich glaube, das unterschätzen viele. Das ist ja, was ich versucht habe vorhin zu stressen. Du kommst in ein Unternehmen, du brauchst Zahlen zum Steering, du musst die erstmal aufbereiten. Das dauert lange und die Investitionen sind da. Und dann musst du aber damit auch was machen. Und ich glaube, in vielen Unternehmen ist auch jetzt, die nutzen Claude und Co., aber man spricht ja oft von AI-Slop, aber die hinterfragen wirklich überhaupt nicht die Ergebnisse. Und wenn man sich, meine These, 90% aller Leute, die AI nutzen, haben irgendwie, müsst ihr vielleicht auch an euch selber denken, 3 Sätze maximal im Prompt stehen. Und wie will man damit ein gutes Ergebnis hinbekommen? Und die Informationen werden dann ja weitergetragen und irgendwo verarbeitet, aber nicht hinterfragt. Und das, wir müssen das ja selber lernen und im Management lernen, dass wenn irgendwie ein Umsatz kommuniziert wird, eine gute Kampagne kommuniziert wird oder das Kundenmodell, das man hinterfragt und versteht, ist das richtig oder ist es nicht richtig?
Ja, heute Morgen war ja, wir sollen nicht mehr Human in the Loop sagen, sondern Human in the Lead.
Ja.
Das fand ich auch sehr gut. Und wo ich das auch merke, wenn du dann anfängst mit dem Sparring, und ja, klar, ich mache auch nicht mehr als 3 Sätze oder sowas, das stimmt.
Ja,
ich unterhalte mich mit meinem System, aber ich habe es ja dann auch mit Kontextmodulen angefüttert. Also insofern, das ist die Art, wie ich damit umgehe. Ich setze halt Projektdateien auf, wo die ganzen Hintergrundinformationen schon da sind und dann greife ich darauf zu und dann habe ich eine viel bessere Ausgangsbasis.
Willst du nicht definieren, wie dein Ergebnis ist?
Das habe ich ja schon getan.
Okay.
In meinem OS-File, wo alles schon in dem Sinn drinsteht, ja, wie ich es gerne hätte. Ja.
Bevor wir zu den Fragen kommen, vielleicht haben alle
schon
Fragen.
So weit?
Ja, ist es schon soweit, es ging Teil schnell.
Vergeht immer schnell mit dir.
Was ich verstanden habe, ich versuche immer so ein bisschen Fazit von der Folge zu machen und jetzt haben wir keinen Tech-Deep Dive gemacht, aber was meine Wahrnehmung ist, ich fasse zusammen und dann sagst du nochmal, ob du das genauso siehst. Analog anderen Mittelständlern in Deutschland habt ihr die Herausforderung, dass ihr digitalisieren wollt und Umsatz in den digitalen Verkaufskanälen aufbaut, aber aus einem ganz anderen Geschäftsmodell kommt, wo ihr wenig bis keine Daten habt. Mhm. Dafür habt ihr auch die Infrastruktur über Jahre hinweg eben so gelassen, wie sie ist, weil ihr nicht die Wertschöpfung dafür generieren konntet. Jetzt ist deine Aufgabe, das digitale Business mit aufzubauen, also einen Direktkundenkontakt aufzubauen, der wieder gemessen werden muss, was in der Marktforschung, glaube ich, sehr schwer ist, aber auf der anderen Seite auch die digitalen Vertriebskanäle ist. Dafür brauchst du jemanden, der das Thema treibt, so wie du es machst, Organisationen oder Strukturen dafür aufbaut, aber auch mit der IT gemeinsam die Investitionspläne gemeinsam im Vorstand pitcht. Auf der Basis, und das haben viele, glaube ich, nicht gemacht und deswegen ist es für viele auch ein guter Vorteil, können dann plötzlich Entscheidungen getroffen werden. Wieder das Beispiel von Claude, eben nicht ein 3-Zeilen-Prompt, sondern eben viel umfangreicheren Prompt, weil du im Hintergrund viel, viel mehr Daten hast, die du verknüpfen kannst und auf denen du Ergebnisse bekommst. Jetzt seid ihr schon dabei, was viele E-Commercer auch noch nicht machen, irgendwie ein Mix-Modeling aufzubauen, um zu gucken, welche Kanäle hat eigentlich welche Wertschöpfung, welche kann ich rausnehmen, welche kann ich reinnehmen. Und damit kriege ich ein gutes Ergebnis hin. Und zusätzlich kommt die neue Welle, nämlich das andere neue Arbeiten mit AI-Tools, um vielleicht eine Abkürzung zu nehmen, was, glaube ich, ein Mehrwert ist. Wo die Herausforderung, glaube ich, später ist in die Kernprozesse diese zu hinterfragen, weil ihr habt die Infrastruktur für Data gebaut, aber die Kernprozess-Architektur fehlt, glaube ich, noch, um dann da mehr Wertschöpfung zu machen.
Also erstens bin ich sehr beeindruckt, wie du das zusammengefasst hast und du hast noch nicht immer...
Ohne Claude.
Ich wollte es gerade sagen, du hast kein Transkript laufen lassen. Ja. Insofern, wow, Jonas, genau. Ja, also das ist, wir sind jetzt sehr stark in der Diskussion für unser nächstes Next Generation AI Enterprise Model.
Und da wollten wir uns auch noch austauschen.
Das stimmt, genau. Ja. Nach dem Podcast.
Ja.
Aber das, was mein IT-Chef und ich gemeinsam auch gesagt haben, dass es wirklich auch ein Prozessthema ist. Also wir müssen nicht, es ist keine Tool-Diskussion, es ist vielerseits eine Prozessdiskussion, eine menschliche und Adoption-Thematik.
Ja, vielleicht hat hier jemand drin die Lösung, aber am Ende, es war heute ja der ganze Teil immer, wir müssen uns die Prozesse angucken. Aber das predigen wir auch schon seit 15 Jahren.
Ja.
Und es hat immer noch keiner geschafft, das zu lösen. Mhm. Lieblingsbeispiel von mir ist Customer Service. Optimierst du die Anfragen für einen Customer Service? Keiner guckt sich den Grund an, warum die überhaupt im Customer Service sich melden. Also du kannst viel besser abschneiden. Also du kannst den ersten Punkt machen, der ist fair, aber später musst du doch an den Kernprozess ran.
Ja.
Fragen. Alle erschlagen.
Dann war ich in Grund und Boden geredet.
Keine Ahnung mehr. Ja.
Mal das aufgreifen zu sagen, das eine sind Insellösungen oder einzelne Tools und das andere ist eine gesamte Infrastruktur.
Ja, ich muss die Frage wiederholen. Es gibt unterschiedliche Ansätze, die Insellösung und eine Infrastruktur sauber unter allen zu legen. Wie geht ihr sozusagen mit der Herausforderung um?
Ja, also genau so. Das ist keine Insellösung und deswegen, also das AI-Ambassador-Programm, was ich vorgestellt habe, ist ja nur die Organisation, um alle Use Cases quasi aus der Organisation zusammenzutragen und natürlich auch KI, Exzellenz und Adoption, dass wir da einen Multiplikator in dem Team haben. Aber die erste große Aufgabe ist, dass wir wirklich auch alle Use Cases aus den Abteilungen ziehen, um auf dessen Basis eine gute, fundierte AI-Lösung für das Unternehmen zu finden. Ne? Also das ist ganz klar das Ziel und wir haben da auch noch nicht, also wir sind noch in Diskussion, um ehrlicherweise, wir werden auch noch ein paar Piloten jetzt fahren und ich habe jetzt Claude erwähnt, aber das wird auch mit aller Wahrscheinlichkeit nicht das Tool sein, für das wir uns entscheiden. Also das ist durchaus eine, das hat irgendjemand gesagt, AI ist kein Tech-Aufgabe, es ist ein Multi-Stakeholder. Thematik und insofern müssen wir uns auch einfach organisieren. Und wenn in den nächsten Monaten und Jahren irgendeine Stelle geschaffen wird, die gesamtübergreifend AI-Enablement auch im Business-Team macht, umso besser. Das finde ich zum Beispiel auch sehr gut, aber nichtsdestotrotz, AI ist die Aufgabe von jeder Person. Und das ist, wo wir uns zusammentun müssen.
Von hinten kommt, sondern von vorne nochmal von aus dem ERP-System kommt. Und dann zu sagen, okay, wie gleiche ich das insgesamt auf, aus und von daher kommt, in den Ausleitungspunkt, ob das Market ist oder Commerce oder Handel oder wie auch immer, und dazwischen die verschiedenen Punkte aufnehme in Form von Supply Chain, Compliance, digitale Produktpreis, was immer auch Lieferkette nach vorne, also von aus Unternehmenssicht zumindest und so weiter aufnehmen.
Ja, ich muss die Frage nochmal neu stellen.
Genau.
Die Frage war so ein bisschen von der Wertschöpfung andersrum gedacht, nicht vom Kunden zu denken, sondern sozusagen von der Infrastruktur. Mhm. Wie denkt die AI als erstes mit? Hätte ich verstanden.
Ist das so? Ja?
Ja, okay. So hätte ich es verstanden. Ja, er hat genickt.
Ja, also, das so zu integrieren auf dem Weg, am Ende ist es ein Prozess. Mhm. Den man aufnimmt oder den man durchläuft in der Ausleitung von der Warenwirtschaft.com in die Ausleitung. Mhm. Und da habe ich ja verschiedene neue Aspekte, die ich integrieren muss.
Ja.
Und das kann ich in einzelnen Abteilungen tun oder ich kann es ganzheitlich als Firma denken,
ja,
in der Dateninfrastruktur.
Ja. Ja, also ich kann dir da ehrlich gesagt nur zustimmen. Ich weiß nicht, ob das dann die Frage ist, aber das ist, also deswegen, ich glaube, das ist genauso wie, was ist Digitalisierung? Ja, also das ist so ein weites Feld und genauso ist, was ist denn KI? Das ist im Marketing und Sales, ist ein Large Language Model, das ist eine Automatisierung, das ist, wir haben auch heute nochmal gesprochen, wir fangen an auch zu sagen, was ist denn Agentic? Ist es überhaupt Agentic oder ist es nur ein Custom GPT? Also deswegen, das ist so multigefächert und das ist eine Unternehmensaufgabe, das ist einerseits top-down, um das voranzutreiben, aber dass die Use Cases und die Kreativität kommt auch von außen. Deswegen, das ist nicht nur eine Person und nicht nur Supply Chain und so. Ja.
Ja. Meine persönliche Antwort wäre, wir müssen erst in Leuchtturmprojekten denken. Der Klassiker für mich ist, du holst dir die Abteilung oder die Person, die im Unternehmen eigentlich mit den meisten Personen Kaffee trinkt. Und egal wie klein oder wie unsexy der Use Case ist, du setzt mit dieser Person den Use Case um, weil diese Person wird darüber im gesamten Organisation sprechen. Und wenn die Person darüber spricht, wird langsam, kann man sickern sagen, sickert es in die Infrastruktur runter. Weil die Leute, da wird es eine zweite Person und eine dritte Person geben und dann hast du, glaube ich, genug Strahlkraft auf eine Infrastruktur, die schwerfällig ist, um dann in die Richtung zu gehen. Weil das Unwort, glaube ich, im Mittelstand ist, ERP-Projekt migrieren oder irgendwie Infrastruktur austauschen. Dafür brauchst du genug Gründe, um dir diese Schmerzen anzutun.
Ja. Ja, und es ist, auch aus dem Grund habe ich meine Assistentin mit unser Claude-Projekt mit reingenommen, weil sie sehr gut vernetzt ist mit den Assistentinnen der Geschäftsführung.
Ja,
und gut, ich glaube, wenn sie halt schneller und besser ist, dann können wir da auch ein bisschen Feuer von oben anzünden. Ne? Ja. Genau, ja. Also kann ich nur zustimmen.
Cool. Weitere Fragen?
liegen mehr, die euch, oder kannst du ein bisschen mehr teilen, wie ihr euch diesem Online-Offline-Modeling-Thema nähert?
Ja, Frage war, wie nähert ihr euch dem Online-Offline-Thema, also der Ropo-Effekt?
Ja. Was für so ein Marketing. Ja, ich soll keine Tool-Werbung machen, hat Jonas gesagt.
Ja.
Können wir uns danach ja auch gerne anschließen. Ich habe ja, wie gesagt, auch die Projektverantwortliche hier im Raum. Das Grundthema ist ja immer, die Daten zusammenzuziehen. Ja, also
im
deswegen
Tool.
Im Tool. Ja. Ja. Und das ist genauso wie, was wir ganz am Anfang gemacht haben, ist, um die Frage zu beantworten, wie viel verkaufen wir überhaupt, ist die verschiedenen Datenquellen zusammenziehen, sie zu klassifizieren, aber auch gewissermaßen, denke ich mal, schon ein bisschen die Kirche im Dorf zu lassen, 80-20-Regeln so am Start oder auch zu sagen, das sind jetzt erstmal schrittweise, also wir haben auch schon gesagt, das ist jetzt kein einmaliges Projekt, das wird konstant weiterentwickelt werden. Und dann nochmal, das glaube ich schon, ist auch noch andere Impulse aus den anderen Kanälen wie Online-Offline-Studien zum Beispiel zuzulassen, dort wo es Sinn macht. Und dann auch die guten alten Studien von der Marketingabteilung mit reinzunehmen. Also Business Intelligence kommt ja aus vielen, aber das ist so der Ansatz, den wir da dann fassen. Aber ich bin auch sehr schon gespannt auf die ersten Dashboards. Die habe ich auch noch nicht gesehen, aber das Team ist dran und freut sich schon sehr.
Hm. Ich glaube, es ist meistens die schnelle Lösung. Ne? Also ihr hättet jetzt in der Infrastruktur selber euer Mix-Modeling-Modell bauen können, unterschiedlich abmessen können, aber ihr holt aus den einzelnen Silos die Daten in ein anderes Tool, in ein Cloud-Tool, modelliert da, kriegt Ergebnisse und überlegt euch dann, wie es weitergeht.
Ja.
Ist nicht immer die gute Variante für einen guten Stack, aber auf der anderen Seite, glaube ich, die richtige Variante, vor allem wenn man nicht so tech-heavy ist, wie jetzt viele deutsche Mittelständler.
Ja, ich glaube, das ist dann auch das Thema Geschwindigkeit. Also was ich auch immer predige unseren Teams ist, dass wir Step-by-Step vorgehen. Also bei so einer Aufhol- und Challenge, die wir einfach haben. Und das war auch für mich eins meiner schwierigsten Learnings von Amazon kommend, weil ich da auch wirklich auch einen gewissen Standard dann gewöhnt war, ist auch für mich zu akzeptieren, dass ich nicht alles über Nacht ändern kann. Und die Challenge, die wir bei Veleda haben, die tolle, komplexe Aufgabe, die wird mich noch ein paar Jahre beschäftigen, aber das finde ich halt auch toll, wenn man ein bisschen langfristiger denken kann. Und so sehen wir halt dann auch das Reporting und das sind genauso diese Make-or-Buy-Entscheidungen oder wo tue ich den Euro zuerst rein. Am Ende, auch in unserer jetzigen Zeit, geht es um Profitable Growth. Das ist einfach, ja, das ist meine größte Herausforderung, ist zu entscheiden, wo tue ich was zuerst rein und was gehe ich zuerst an.
Noch eine Frage? Dann für mich die letzte Antwort. Ich weiß gar nicht, ob wir die Fragen vorher abgestimmt haben. Wir probieren das jetzt. Die letzten zwei Fragen, die ich ja immer jedem meinem Gast oder Gästin stelle, ist so, was machst du privat mit Daten? Machst du da noch irgendwas wie Herzrate tracken oder Smart Home? Die andere Frage ist, wenn du die Folge, die wir jetzt hier aufgenommen haben, mit einem Filmtitel oder Serientitel oder Buchtitel bezeichnen müsstest, was wäre das? Start mal mit der ersten Frage.
Ist die Zeit nicht schon vom?
Ja, okay. Ja, in also, 5 Minuten.
Also ich habe gerade auf meine Apple Watch gezeigt, keine Produktwerbung, aber das tracke ich schon, genauso wie ich in meiner Wohnung in Basel irgendwie ganz komische Steckdosen habe. Deswegen mache ich auch Smart Home. Also das mache ich alles.
Ja.
Was mich
aber kann ich nichts Spektakuläres im Sinne von.
Also was ich letztens gemacht habe, ich mache ein bisschen Spaß mit Lovable, also dann eigene Apps dann programmieren. Ja. Und wieso, ich weiß nicht, wie das euch so geht, aber ich ärgere mich teilweise schon, wie organisiert ich in meinem Job bin und wie wenig organisiert ich in meinen Finanzen bin. Und es wäre schon schön, wenn ich das ein bisschen besser aufstellen könnte. Also das ist mein nächstes Projekt.
Das funktioniert richtig gut mit Claude.
Ja? Ja, super. Da müssen wir uns wirklich danach unterhalten.
Ich sage das für einen Freund.
Ja, genau.
Ja.
Genau. Und,
Filmtitel. Guckst du denn gerne Serien?
Ja, aber ich bin ganz schlimm. Ich gucke eigentlich nur noch Big Bang Theory oder sowas, aber die alten. Ich gucke immer selber.
Aber ist das ein passender Titel für dich?
Nee, ich habe ja gerade gesagt, Kabelsalat, Datensalat, aber nee.
Okay.
Ich weiß es nicht.
Ja?
Ja.
Gut. Zu stark. Dann
zu stark, da hat er mich erwischt jetzt.
Ja.
Ja, genau.
Ja, das ist ja, ich darf, das ist, danke für die Frage. Die Frage war, fällt mir einer ein. Ja, es ist schwer. Ich wäre so frech, ich würde eher so in Forest Love oder so sowas gehen, weil ich glaube, du möchtest ja gerne die Organisation weiterbringen und nach vorne bringen und du versuchst ja zu motivieren, das zu tun und die Historie aufzuräumen, aber ja,
vielleicht Fast and Furious,
ja, ist auch so. Ja, das wäre vielleicht auch. Also wir brainstormen, vielleicht fällt den Leuten ein, die den Podcast hören.
Sagt man das denn nicht immer, tu das bitte in die Shownotes oder in die Kommentare rein?
Ja, das ist ein guter Hinweis, das werde ich tun. Okay. gut, dass du den Ausweg gefunden hast. Vielen Dank für die Folge.
Danke.